Und wir haben gehört von der Macht des Wortes und wir haben gehört von der Gnade Gottes, die wir durch unseren hohen Priester Jesus empfangen. Und das heißt auch, so lehrt der Hebräerbrief als Schlussfolgerung, dass wir uns auf diesen Einzigartigen verlassen sollen. Der Hebräerbrief ist ein gewaltiger Ruf zum Glauben an Jesus Christus, vor dem alle religiösen Traditionen verblassen, alle Kulte, aber auch alle Selbstgerechtigkeit und alle Werkgerechtigkeit, alles verdienstliche Denken. In der ersten Hälfte steht im Hebräerbrief, wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken. Denn, zweimal kommt das vor, was wir so aus unserer Kraft heraus machen, das sind tote Werke. Gute Werke, damit es nur klar ist, gute Werke sind immer Werke, die aus Glaube und Liebe und Hoffnung kommen und zu Glaube und Liebe und Hoffnung hinführen. Das sind die Werke Gottes. Also nicht unser Ehrgeiz und nicht unser Eifer ist gefragt, sondern unser Vertrauen und unser Gehorsam dem gegenüber, der uns erlöst hat. Im Hebräerbrief steht im 5. Kapitel, er ist für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Und der Hebräerbrief hat uns gezeigt in diesen 6 Monaten, als Mensch gewordener Sohn Gottes war Jesus uns Opfer und Priester zugleich. Und nun, als Auferstandener, ist er unser hoher Priester und unser König. Wir haben es eben auch gesungen. Er ist unter uns der König. Der da sitzt, so heißt es weiter, zur Rechten des Thrones der Majestät. Das ist die Hauptsache, steht in Kapitel 8 des Hebräerbriefs. Die Hauptsache ist das deswegen, weil Jesus, der stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist und meine und deine Sünden auf sich genommen hat, dass er uns nun beim Vater vertritt. Im Hebräerbrief heißt es, daher kann er, weil er uns beim Vater vertritt, kann er für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Er kann für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und er bittet für sie. Hebräer 7. Und Jesus tut diese Bitten aus gutem Grund, auf einem guten Grund, denn so heißt es da auch im Hebräerbrief, mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Er hat uns für immer vollendet durch sein Opfer. Können wir das fassen? Kann ich das fassen? Kannst du das fassen, dass du mit meiner sündhaften Selbstbezogenheit für immer vollendet bin? Dass wir heute schon für den Himmel geeignet sind? Wir können das bejahen. Ja, ich bin heute schon für den Himmel geeignet, ich bin schon vollendet in meinem Stellvertreter, in Christus, nie in mir selbst. Nicht mein Zustand ist ausschlaggebend, sondern mein Stand in Jesus Christus. Und deshalb sollen wir auch, so sagt der Hebräerbrief immer wieder, nicht auf uns sehen, nicht auf unsere gesetzlich religiösen Leistungen, sondern aufsehen zu dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist die Blickrichtung, die uns der Hebräerbrief vorgibt. Und weil es allein auf ihn ankommt, auf unseren hohen Priester, darum, und nun hören wir den schönsten und mächtigsten Ruf des Hebräerbriefs, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Gnade empfangen und Hilfe finden, Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, da wir Hilfe nötig haben. Das steht so im 4. Kapitel. Aber weil wir alle etwas verzagt sind und nicht unbedingt zupackend im Glauben, wir sind oft zupackend mit impulsiven Ideen und Aktionen, aber im Glauben sind wir wenig zupackend. Deswegen wiederholt der Hebräerbrief diesen majestätischen Ruf ein zweites Mal. Einige Kapitel weiter heißt es im 10., weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Deshalb lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, das ist alleine auf Jesus blickend, besprengt in unseren Herzen mit dem Blut Christi und los von dem bösen Gewissen. Dieses Befreitsein vom bösen, vom schlechten Gewissen ist ein elementarer Bestandteil des Glaubenslebens. Denn wenn ich im Glauben lebe, dann bin ich nicht mehr länger der Bezugspunkt und nicht mehr länger die Bezugsgröße vor allen Dingen, auch nicht mein Können, noch weniger mein Versagen, sondern Jesus selbst. Glauben bedeutet Christus-zentriert leben. Es bedeutet unter der Gnade leben, die uns der Hohepriester verschafft hat. Und es bedeutet den Sieg von Golgatha gelten lassen. Wenn wir das tun, wenn wir Jesus gelten lassen und das, was er für uns getan hat, als Opfer, als Priester, als Hohepriester, dann erfahren wir den Ausstieg aus einem ebenso krampfhaften wie vergeblichen Bemühen, Gott mit unseren angestrengten Taten zu beeindrucken. Wir können es bleiben lassen. Gott, der uns geschaffen hat, er liebt uns doch so, er liebt dich heute so, wie du heute bist. Nicht so, wie du meinst, dass du werden musst, bevor Gott dich liebt. Er liebt dich heute brutto. Keiner von uns, das gehört zu diesem wahrhaftigen Leben, kann seine seelischen und geistlichen Defekte selber reparieren. Keiner von uns kann seine Verfehlungen wieder gut machen. Das kann nur der, durch den wir erschaffen und erlöst wurden. Und er wird uns auch Schritt für Schritt in dieses erlöste Leben hineinführen. Er wird uns verändern. Vertrauen wir ihm. Vertrauen wir unserem Hohen Priester. Und hören wir, was uns zugesagt wird, hier im Hebräerbrief im Kapitel 9. Um wie viel mehr wird dann in diesem Vertrauen auf ihn das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen, schon wieder, unser Gewissen reinigen von was? Von den toten Werken. Und dann, damit wir uns jetzt ganz dem lebendigen Gott überlassen und ihm dienen können. Das ist das Ziel. Der Heilige Geist rät uns im Hebräerbrief eindringlich, seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Darum geht es dem Hebräerbrief. Darum geht es dem Geist Gottes, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume und dass nicht etwa eine bittere Wurzel, eine Wurzel der Bitterkeit aufwachse und Unfrieden anrichte und viele unrein mache. Die bittere Wurzel, das ist das Markenzeichen der selbstgerechten Pharisäer aller Zeiten. Bitterkeit. Pharisäer, jeder von uns hat einen Hang dazu übrigens. Ne? Wir sind alle religiös verseucht vom falschen Leistungsdenken vor Gott. Wir überschätzen uns dann selbst und wollen uns auch selbst verbessern in eigener Kraft. Aber wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Und wer es so versucht, der wird unentwegt vom bösen Gewissen, vom schlechten Gewissen getrieben. Und er wird anderen auch ein schlechtes Gewissen machen. Er wird an das Fleisch appellieren, an den Menschen, an den Alten, im Grunde ja schon, nicht nur im Grunde, tatsächlich mit Christus gekreuzigten Menschen. Pharisäer, die auf ihre eigene Leistung vor Gott pochen, meinen, den unverbesserlichen alten Menschen verbessern zu können. Und weil sie es an sich nicht schaffen und nicht an anderen, deswegen wächst die Bitterkeit, übrigens auch gegen Gott und gegen andere. Sie sollten und wir sollten auf Jesus allein zeigen. Das gilt für alle Gespräche, die wir führen, untereinander und wenn auch irgendwo mit Nachbarn und sonstigen, keine großen moralischen Reden, gar keine moralischen Reden. Auf Jesus zeigen. Er ist der Grund unseres Heils. Gottes Gnade versäumt, lasst sie uns nicht versäumen, sagt der Hebräer, Gottes Gnade versäumt, wer Gott nicht zutraut, dass er uns mit seinem Sohn alles geschenkt hat. Alles. Die vollkommene Rettung, die vollständige Rechtfertigung und auch die ganze Erneuerung. Auch wenn die erst nur ganz langsam sichtbar wird, die ganze Erneuerung hat er uns geschenkt. Und er hat uns auch die wahrhaft guten Werke geschenkt. Er bewirkt jede gute Tat, jeden guten Gedanken in unserem Leben. Der Allmächtige, wir haben heute von ihm gesungen. Wir sind damit im Zentrum des heutigen Abschnitts, das war jetzt also die Zusammenfassung, ja, 6 Minuten oder 10, ne? Im Zentrum des heutigen Textes steht nämlich eine Hymne auf die Allmacht Gottes. Es ist eine Bitte, es lautet hier, der Gott des Friedens, der euch, der mache euch tüchtig, er schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich lese mal den ganzen Abschnitt, die letzten 12 Verse sind das, glaube ich, 5 und 3 sind 8, glaube ich. Gut, 8 Verse, immerhin, man kann auch, ich kann schon bis 10 zählen fast. Also es fängt folgendermaßen an, er zittert jetzt nicht, gehorcht euren Lehrern, so steht es hier, und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Und dann betet für uns. Unser Trost ist, dass wir ein gutes Gewissen haben, schon wieder, und wir wollen in allen Dingen ein ordentliches Leben führen. Umso mehr aber ermahne ich euch, dies zu tun, damit ich euch möglichst bald wiedergegeben werde. Nun kommt das, der gewaltige Segenswunsch. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ganz am Ende heißt es, die Gnade sei mit euch allen. Dazwischen waren noch einige Grüße. Also, vor diesem Loblied auf die Macht und Souveränität Gottes stehen 2 Bitten oder Aufforderungen. Erstens, gehorcht euren Lehrern und zweitens, betet für uns. Ganz kurz zu diesen 2 Bitten. Lehrer, das sind Prediger und Älteste. Jeder, der etwas im Namen Jesu an andere weitergibt, dazu beauftragt ist, das ist ein Lehrer. Aber es sind nur dann die wahren Lehrer, wenn sie der biblischen Lehre selber gehorchen. Wenn sie das nicht tun, das ist wichtig für unser Gemeindeleben, wenn Menschen, die sich als Lehrer verstehen oder sogar auch als Lehrer beauftragt wurden, wenn sie nicht strikt biblischen Kurs fahren, alleine dem Wort vertrauen, alleine auf Jesus hinweisen, dann gilt für uns alle das Wort Petrus, das Wort, das Petrus dem hohen Priester gesagt hat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es gibt nur einen Maßstab, um diese Unterscheidung zu treffen zwischen dem Willen Gottes und der Anmaßung von Menschen. Das ist das Wort Gottes selbst. Das ist die Bibel. Es gibt in der Apostelgeschichte im 17. Kapitel diese schöne Szene, ein Satz nur, da kommt Paulus nach Beröa und verkündigt dort das Evangelium und die Zuhörer nahmen das auf und dann heißt es, und sie forschten täglich in der Schrift im Alten Testament, ob das kompatibel ist mit dem, was der Paulus sagt, sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Das ist die Verantwortung eines jeden Gemeindeglieds, eines jeden Zuhörers, dass wir nur dem glauben, was mit Gottes Wort übereinstimmt. Wer in der Heiligen Schrift forscht, erkennt alsbald, in der Gemeinde Christi gibt es kein Oben und kein Unten. Es gibt keinerlei Vorrangstellung für keinen Menschen. Und es gibt erst recht keine Machtposition. Keine. Die Ältesten, so sagt der Petrus in seinem ersten Brief, ziemlich am Ende, sie sollen Vorbilder der Herde sein. Wenn sie aber sich als Herren über die Gemeinde aufschwingen, dann sind sie fehl am Platz. Es gibt nur einen Herrn der Gemeinde, Jesus Christus. Und deshalb haben auch alle Glieder der Gemeinde diese eine vorrangige Bestimmung, die gilt uns allen, die schreibt Paulus im Kolosserbrief, Kolosser 3, 24, ihr dient dem Herrn Christus. Wir dienen keinem Menschen, wir dienen dem Herrn Christus. Und daraus ergibt sich alles Weitere, auch Dienst untereinander. Und vor allen Dingen ergibt sich daraus, betet. Das ist die zweite Bitte, die da ausgesprochen wurde. Es gibt keine klügeren Menschen als Beter. Von Jesus erlöste Beter wissen, dass es noch nie unter der Sonne etwas bleibend Gutes gegeben hat. Es sei denn von Gott geschaffen. Und deshalb schütten Beter ihre Herzen vor Gott aus. Wie oft? So oft wie nur möglich. Eine Minute im Gebet vor Gott ist wertvoller als ein Tag des Abrackerns ohne Gebet und ohne Gott. Diese eine Gebetsminute ist wertvoller als ein Tag des Sorgens, als ein Tag der Wut, als ein Tag der Selbstanklagen oder als ein Tag der Diskussionen mit Menschen. Eine Minute des wahrhaftigen Gebets ist ein Solitär in unserem Leben. Und wir dürfen viele von diesen Edelsteinen jeden Tag sammeln. Dutzende, Hunderte, wenn ihr wollt. Gott gibt sie uns alle. Beter, die an Jesus hängen, die rufen immer aus der Tiefe zu Gott. Immer, das ist dieser Psalm 130, ja, immer aus der Tiefe ihrer eigenen Schwachheit, immer aus der Tiefe ihrer eigenen Schuld, ihrer Bedürftigkeit, aus der Tiefe ihrer Verzweiflung, zusammengenommen aus der Tiefe ihrer Sehnsucht nach erfülltem Leben. Und immer ist das wahre Gebet eine Anerkennung der Worte des auferstandenen Herrn, der sagt, mir ist gegeben alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das erkennen wir an, indem wir beten zu ihm und zum Vater. Alle Macht ist ihm gegeben, Ich aber habe nicht mal Macht über mein eigenes Leben. Keiner von uns hat Macht über sein eigenes Leben. Entweder wir stehen unter der Herrschaft des Sohnes Gottes, der uns erlöst hat, oder wir stehen unter der Herrschaft der Sünde und damit unter der Herrschaft von Tod und Teufel. Jeremia, der Prophet, hat gesagt: Ich weiß, Herr, dass des Menschen Tun nicht in seiner Gewalt steht und es liegt in niemandes Macht, wie er wandle oder seinen Gang richte. An dieser Wahrheit kann sich kein Mensch vorbeimogeln. Wir sind zu genau 100% auf Gott angewiesen. Was immer wir ohne ihn versuchen, was immer wir womöglich jahrzehntelang versuchen, wenn wir es ohne ihn versuchen, wird es am Ende vergeblich gewesen sein. Nichts nutzig. Der Prediger Salomo sagt, es ist alles ganz eitel. Auf heutigem Deutsch alles ganz vergeblich. Ja. Nicht nur unser Erfolgsstreben, nicht nur unser Sorgen, sondern alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt, sagt der Prediger Salomo. Das aufrichtige Reden mit Gott allerdings, das schafft eine andere Qualität. Das ist von einer anderen Qualität als dieses nichtsnutzige Reden, das ich viel zu oft praktiziere. Aber nicht das Reden mit Gott selbst schafft die Qualität, sondern er, der Angerufene, der von uns herbeigeflehte, der allmächtige Gott, schafft es. Er zeigt uns den Weg aus unserer Hoffnungslosigkeit. Er gibt seine Stärke, du bist uns Kraft und Schild. Er gibt seine Stärke in unsere Entmutigung hinein. Und er spricht uns immer wieder, gerade wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, schaut auf, er spricht uns Vergebung und Versöhnung zu. Inmitten unserer Verfehlungen übrigens. Wir müssen sie nicht erst kaschieren oder erst wieder gut machen. Vielleicht werden wir sie anschließend sogar, werden wir Konsequenzen daraus ziehen, nachdem er uns vergeben hat. Nun sind wir an dem Punkt angelangt, an dem sich die beiden Linien kreuzen, die heute vorgezeichnet wurden. Erst hat Hermann aus dem Psalm 51 gelesen und jetzt dieser Hauptsatz aus dem Schlussteil des Hebräerbriefs, der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus. Jesus sagt ja, ich bin der gute Hirte im Johannes Kapitel 10, ich lasse mein Leben für die Schafe, ja, der den guten Hirten der Schafe von den Toten heraufgeführt hat, der mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen und er schaffe in uns, was ihm gefällt durch Jesus Christus. Das hat David genauso erkannt. David, der Prophet, hat Jesus schon gekannt, 1000 Jahre vor Jesu Geburt. Als er die um Vergebung der Schuld flehte in diesem Psalm 51, da hat er gewusst und hat es ausgesprochen, wir hörten es vorhin, dass nur Gott reinwaschen kann. Dass nur Gott, der Gott des Friedens, uns wieder Freude und Wonne, so hörten wir es, schenken kann. Dass nur der Schöpfer und Heiland unseres Lebens uns ein reines Herz schaffen kann. Und er kann uns einen neuen, beständigen Geist geben. Es sind lauter Geschenkaktionen Gottes. Und selbst Gott muss selbst unsere Lippen auftun, so sagte David, damit wir seinen Ruhm verkündigen können. Die Bibel sagt zweimal, im Alten und im Neuen Testament, dass Gott den David einen Mann nach Gottes Herzen nennt. Und hier erkennen wir, weshalb er das über David sagt. Weil David Gott sein lässt. Das heißt, Er ehrt ihn als den allein Maßgebenden, als den allein schöpferisch Schaffenden und Versöhnenden. Wer so Gott erkennt und so lebt, der ist ein Mann und eine Frau nach Gottes Herzen. Und obendrein erkennt der David im Kontrast zu dieser Wahrnehmung der Fülle und Schönheit und Allmacht Gottes, er erkennt seine eigene Schwachheit, seine Erbärmlichkeit. Erbärmlich ist wörtlich zu nehmen, er ist es erbarmenswürdig. Immer wieder stöhnt er in seinen Psalmen, ich bin elend und arm. Immer wieder, ich bin einsam und elend. Ja. Immer wieder, und wenn er elend und arm sagt, meint er ja nicht, ich bin materiell arm, sondern ich habe eine innere Armut, ich habe geistliche, seelische Defizite und ich kriege sie nicht weg. Und wir dürfen uns ein Beispiel nehmen. Wir sollten unser Leben nicht schönreden. Luther hat mal geschrieben, Gott hat keine gemalten Sünder befreit. Also keine, ne, wir touchieren uns so nette Leutchen, die ein bisschen Sünder sind. Nein, wir sind abgrundtief versaut. Nicht mal moralisch, sondern abgrundtief auf uns zentriert. Das ist die wahre Verwahrlosung, dass ich nicht auf Gott zentriere, sondern auf mich. Und wir sind keine gemalten Sünder, sondern wir sind richtige, durch und durch verseuchte Sünder. Und wenn wir das sagen und bekennen vor Gott, wir müssen es nicht mal ständig voreinander sagen, aber einer darf es euch heute wieder mal sagen, im Abstand von 4 Wochen, wenn wir das sagen, dann geben wir auch unsere Torheit auf, zu sagen, ich mache das für Gott. Wir machen gar nichts für Gott. Schmecken wir uns das ab? Wir machen nichts von Bedeutung für Gott und nichts von Bestand für Gott, sondern Gott macht für uns. Er hat alles für uns getan und in Jesus Christus kommt uns Immanuel entgegen, der Gott mit uns und der Gott für uns. Und je mehr wir seine Kraft, griechisch Dynamis, in unserem Leben gelten lassen, umso dynamischer wird dann auch unser Leben. Leben im Glauben ist nicht passiv, sondern hochaktiv. Proaktiv sagen mittlerweile moderne Christen, proaktiv. Aber stets nur mit dem einen Ziel, damit wir dem lebendigen Gott dienen. In ihm haben wir, in Christus haben wir, die von ihm Erlösten, die Ursache für alles, was je in unserem Leben an Gutem geschehen ist und geschehen wird. Aus dieser unendlichen Fülle, die wir in Ewigkeit nicht auskosten können, was wir ausschließlich Gott verdanken, habe ich mal 14 Stichworte herausgenommen. Das sind zum großen Teil, oder fast alles, alles ist abgeschrieben aus der Bibel und aus den Vätern des Glaubens, die so eine Heilsordnung aufgerichtet haben, die aus 10 Punkten besteht. Es kommen noch 4 Punkte dazu. Also, Gott hat uns aus Liebe erwählt. Gott hat uns, jeder weiß das, erschaffen. Das ist auch klar. Gott hat uns berufen mit einem unwiderstehlichen Ruf. Dass wir heute hier sitzen, verdanken wir nicht uns, sondern seinem unwiderstehlichen Ruf. 4. Er hat uns erleuchtet, also unsere Herzen für die Wahrheit geöffnet. 5. Er hat uns in seiner Güte zur Umkehr bewegt, also bekehrt. Gott hat es getan. Er hat in uns rettenden Glauben bewirkt. Gottes Gabe ist es, heißt es im Epheserbrief. Und er hat uns wiedergeboren. Im 1. Petrusbrief können wir lesen, wie? Aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Es kann also sein, dass heute eine Wiedergeburt, eine geistliche Wiedergeburt hier oder an vielen Orten der Welt stattfindet, weil das Evangelium verkündigt wird. Gott zündet es und erschafft einen neuen Menschen, ein Kind Gottes, geboren aus dem Heiligen Geist. Gott hat uns gerecht gesprochen durch Jesus Christus und dann auch gerecht gemacht, also das, was wir gerechtfertigt nennen, in der Sprache Luthers. Er hat uns eine ewige Herzensgemeinschaft geschenkt mit ihm. Und er hat uns durch das Opfer des Leibes Jesu Christi, so steht es im Hebräerbrief 10,10, ein für allemal geheiligt. Er hat auch schon die guten Werke für uns bereitet, Epheser 2, damit wir darin wandeln sollen. Und er erneuert unseren inneren Menschen Tag für Tag, 2. Korinther 4. Er tut es. Und er bewahrt uns und er wird uns fest erhalten bis ans Ende, 1. Petrus 1,5 und viele andere Kapitel. Und letzter, 14. Punkt, er hat uns Anteil gegeben an der Herrlichkeit Christi, die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Auch das wieder ist eine vollzogene Wirklichkeit, dass wir verherrlicht sind, die wir ihm gehören. Aber wir erleben es leider erst ganz langsam und demnächst ganz, wenn wir das Glück haben, ganz bei ihm zu sein. Petrus selbst hat die Summe dieser unendlichen Fülle in einen Satz gefasst. In seinem zweiten Brief, ganz vorne im dritten Vers, schon im ersten Kapitel, sagt er, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, alles, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Alles geschenkt durch seine Herrlichkeit und Kraft. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist nicht, jetzt, also streng dich noch ein bisschen mehr an. Das Evangelium ist, erwarte noch ein bisschen mehr und viel, viel mehr von dem, der uns alles geschenkt hat. Und im Licht dieser überwältigenden Gnade und Allmacht Gottes verstehen wir, weshalb der Geist Gottes, dem Autor des Hebräerbriefs, dieses Lobpreisgebet eingegeben hat. Der Gott des Friedens, er mache euch tüchtig. Er schaffe, was ihm gefällt. Offenkundig hat er das so formuliert, damit uns klar wird, dass nur das für den Himmel taugt, was zuvor aus dem Himmel zu uns gekommen ist. Es geht dabei um nichts weniger als um die Ehre Gottes. Erst wenn wir uns vor dem allmächtigen und gnädigen Gott anbetend beugen und alles Gute von ihm erwarten und erbitten, erst dann wird er uns auch recht gebrauchen. Solch ein Leben unter der Gnade ist das Gegenstück zu einem Leben unter dem Gesetz. Wie oft vermischen wir das? Das Leben unter der Gnade ist ein moralienfreies Leben. Es schafft auch Moral, aber es ist nicht das Ergebnis von moralischen Anstrengungen. Gnade ist Gnade. Gnade befreit aus religiösen Krämpfen. Es lehrt uns dafür das Kämpfen in Jesu Namen. Das schon. Also im Vertrauen auf seine Stärke in meiner Schwachheit. Und in dieser bewussten und bejahten Abhängigkeit vom Geber aller guten Gaben wird unser Leben reich. Es wird reich an Dankbarkeit und reich an Freude, immer wieder. Freude in der Gegenwart Gottes. Es wird auch reich an Liebe, die wir von ihm empfangen, geschenkt und dann weitergeben. Leben im Glauben ist auch ereignisreich. Es bewegt uns, er bewegt uns. Die Dynamik Gottes bewegt uns zu Einsätzen, die wir sonst eher meiden würden. Aber nun sind es keine vergeblichen Einsätze, keine frustrierenden, sondern welche mit Ergebnis, welche mit Dynamis, mit Ausbreitung, mit Folgewirkungen. Paulus, ich bin ziemlich am Schluss jetzt, Paulus ist das beste Beispiel dafür, dass dadurch, dass er alles von Gott erwartet, alles das bewirkt, was Gott will. Ich bringe drei Zitate von ihm, ganz kurze, aus dem 2. Korintherbrief, sagt er, nicht, dass wir tüchtig sind von uns selbst, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern, dass wir tüchtig sind, das ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Und noch ein Zitat an die Korinther aus dem 1. Brief, 1. Korinther 15, kennt ihr alle. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern, nun kommt das erstaunlich Paradoxes, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Können wir drei Punkte machen. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Alle Ehre Gott. Ein letzter an die Kolosser, da schreibt er im 1. Kapitel, wie er sich um die Verkündigung des Evangeliums müht. Und wie müht er sich? So, ich ringe in der Kraft dessen, der kräftig in mir wirkt. Immer Gott, immer Gott. Der Luther hat das übrigens ähnlich von sich gesagt, hat in einem Kommentar zum Lobgesang der Maria, zum Magnificat gesagt, ich, Luther, ich bin nur die Werkstatt, in der er wirkt, aber ich habe nichts zum Werk getan. Das ist das befreiende Leben, wenn wir dahin kommen, Gott alle Ehre zu geben. Und das heißt auch, wenn wir unsere eigene Ehrsucht in den Tod geben. Jeder von uns hat mehr oder weniger versteckt Ehrsüchteleien, Ehrpusseligkeiten. Das Beleidigtsein ist übrigens ein untrüglicher Indikator, dass wir ehrsüchtig sind. Also wenn du demnächst wieder beleidigt bist oder ich, dann sag, Herr, auch das ist gekreuzigt. Wir werden uns weiterhin in diesem befreiten Leben über unsere Talente freuen. Ich höre gleich auf, Sünde schaut auf die Uhr. Nein, ich bin tatsächlich ganz am Ende. Wir werden uns weiterhin über die Talente des anderen und über meine eigenen Talente freuen, aber nun auf eine erlöste Weise. Wir werden eben nicht mehr uns zuschreiben, wenn wir gute Ideen, gute Handlungen, gute Beziehungen haben, sondern wir sagen mit Paulus, was hast du, was du nicht zuvor empfangen hast? 1. Korinther 4. Ich habe alles vorher empfangen. Ja, was hast du denn aus eigenem? Nur wer seinen Selbstruhm preisgibt, der preist Gott tatsächlich im Geist und in der Wahrheit. Und unsere Fortschritte im Glaubensleben, die bestehen dann nicht mehr darin, dass wir immer mehr machen wollen, sondern dass wir Gott immer mehr machen lassen. Und nun kommt das ultimative Schlusswort, 700 Jahre vor Christi Geburt gesprochen von dem Propheten Jesaja. Könnt ihr nachlesen im Kapitel 26, da sagt er, aber uns, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alles, alles, was wir ausrichten, das hast du für uns getan. Amen. Jetzt bete ich.